Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier in Berlin im Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und natürlich einen schönen guten Tag an alle, die uns im Radio zuhören, jetzt live, die uns später im Podcast hören oder die uns zuschauen. Wir haben wieder einen Video-Livestream eingerichtet. Wenn Sie dabei sein wollen, können Sie das gerne jederzeit tun. deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum ist die Adresse. Da finden Sie den Link zu uns, da finden Sie den Link zu ihm, zu meinem heutigen Gast. Ein Schriftsteller, der regelmäßig in den Bestsellerlisten zu finden ist, genauso wie auf den Buchpreislisten. Zuletzt zum Beispiel mit dem Roman Die rechtschaffenden Mörder. Ingo Schulze, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir schauen hier auf diesen Tag, auf die Nachrichten, die bewegen. Und ich glaube, da gibt es eine Nachricht, die hat sehr viele Menschen bewegt, die am gestrigen Abend kam, weil sie halt einfach simply the best war.
Ja.
Tina Turner. Tina Turner ist gestorben im Alter von 83 Jahren. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ach, da hat man schon hingeschaut und ich meine, die Musik hat einen begleitet relativ lange. Ich weiß, dass ich noch in den 70er Jahren, also als irgendwie 14, 15, 16-Jähriger im Osten, sagte mir tatsächlich der Name Ike und Tina Turner etwas. Ich habe damals die Musik, die ich dann glaubte dazu zu hören, damals nicht so irgendwie so toll gefunden. Heute ist das anders.
Mhm.
Also ich finde, es ist eine, also was soll man anderes sagen? Es ist eine grandiose Künstlerin, grandiose Frau. Musikalisch muss ich gestehen, finde ich die Sachen aus den 80ern bis heute irgendwie sehr, also höre ich ja irgendwie, man kommt auch gar nicht drum herum. Also man hört sie ja oft und ich höre sie ganz gern. Aber wirklich interessant finde ich das, was er davor gemacht hat.
Ah, okay, also diese Phase mit Ike Turner,
naja, gut,
mit ihrem Ehemann, ihrem Ex-Mann.
Ist natürlich belastet durch dieses schreckliche Verhältnis und eigentlich durch ihn, durch sein Verhalten. Und das ist ja alles bekannt. Aber die Musik finde ich für mich interessanter, aber das muss man ja nicht gegeneinander ausspielen. Also
ja,
es wurde wunderbar, dass sie da einen Neuansatz gefunden hat und schönerweise war sie ja offenbar tatsächlich ein glücklicher Mensch in den letzten Jahrzehnten.
In der Schweiz. Ja, in ihrer neuen Heimat.
Ja, das ist glaube ich, keine Garantie, dass man in der Schweiz glücklich wird. Aber
das ist wahr. Aber es ist ja, ich glaube, heute würde man sagen, eine wunderbare Geschichte auch der Selbstermächtigung, die gut ausgegangen ist. Also aus dieser unglaublich kreativen, musikalisch kreativen Beziehung mit Ike Turner, die sie dann ja offenbar auch erreicht hat in dieser Arbeit. Aber eben ein Ehemann, der geschlagen hat, der brutal war, von dem sie dann flüchten musste, in die Sozialhilfe abgerutscht war und dann ja dieses unglaubliche Comeback hatte in den 80er Jahren mit diesen großen Hits. Aber ich höre schon raus, die waren Ihnen vielleicht so ein bisschen zu mainstreamig.
Ach naja, ich bin auch für Mainstream. Das ist jetzt, aber ich meine, wenn ich es dann so vergleiche, ich habe dann gestern Abend, heute früh dann eben nochmal so die anderen Sachen gehört und auch, da war auch vieles für mich neu, auch diese Bühnenshow, wie die sich bewegt haben. Und auch diese, was mir nicht so klar war, schon diese Trennung in schwarze und weiße Musik, was glaube ich hier nicht so eine Rolle gespielt hat. Also da ist für mich auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Und ich meine, sie ist eine gewesen, die hätte auch irgendwie ihr Leben lang da als Baumwollpflückerin bleiben können.
Ja, ja.
Und ich glaube, diese wahnsinnige Arbeit und diese Dinge hat sie doch irgendwie nicht vergessen. Und sie kommt ja eigentlich so aus dem Kirchenchor. Und also da ist irgendwie wirklich so ein Spirit da, der auch durch das Mainstreamige durchscheint, würde ich sagen.
Ja, der sie ja übrigens auch mal, das habe ich vorhin noch mit Interesse gesehen, zu einem Konzert in die DDR geführt hat. Ich dachte erst, aha, interessant, in welcher Phase. Es war aber 1990, im Sommer 1990 am Weißen See. Da waren sie nicht zufällig, sonst hätten sie es bestimmt schon erzählt. Ne?
Nein, ich war nicht bei allen tollen Sachen, die es in der DDR gegeben hat. Ne?
Ja. Tina Turner, im Alter von 83 Jahren gestorben. Simply the best. Wenn Sie dabei sein mögen, deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Da ist der Link zum Videostream zu uns. Ingo Schulze, der Schriftsteller, ist hier auf unserer Bühne, ursprünglich aus Dresden. Ein Mann, der aber nicht nur schreibt, sondern auch laut nachdenkt über das, was in diesem Land so vor sich geht. Darf ich so sagen, ne? Politisiert in der Wendezeit 89 als Mitbegründer des Runden Tisches in Altenburg, in der Stadt, in der Sie damals gelebt und gearbeitet haben. Herr Schulze, ich sage das vorneweg, weil ich das Gefühl habe, vielleicht bräuchten wir jetzt vielleicht auch mal wieder so ein Möbel so einen runden Tisch, wenn ich sehe, wie heiß und unversöhnlich die Debatten gerade laufen. Ne? Stichwort Klimaschutz im Großen. Da haben wir das Heizungsgesetz, wo sich die Politik gerade so unglaublich warm heiß läuft, manche Medien da ordentlich mitspielen. Wir haben aber auch gerade gestern die Razzien gesehen gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation. Wie erleben Sie das? Erleben Sie da gerade sowas wie eine Aufheizung oder eine, viel benutztes Wort, eine Spaltung?
Ich würde eigentlich sagen, dass das ein Zustand ist in unserer Gesellschaft, der schon länger andauert. Das waren ja verschiedene Dinge, die so nicht vorhersehbar waren. Und ich würde schon sagen, dass in den letzten 10 Jahren verschärft so ein Eindruck oder sagen wir mal so eine Notwendigkeit dafür da gewesen wäre. Das lässt sich, glaube ich, schwer vergleichen. Das war damals eben tatsächlich eine ja Selbstermächtigung. Ich weiß, dass im Dezember die runden Tische die waren natürlich nicht demokratisch gewählt. Da kamen von allen Orten Leute zusammen. Aber die Stadtparlamente waren dann angewiesen, keine Beschlüsse zu fassen, die nicht von dem runden Tisch abgesegnet wurden.
Also sie waren so eine Art früher Bürgerrat, ne?
Naja, das hatte tatsächlich dann schon eine politische Macht, die aber eben wirklich aus dieser Situation entstanden war. Und der zentrale runde Tisch, das war schon ein Mittel der Mitsprache, der Beteiligung von ganz unten. Und ich meine, man kann ja gar nicht genug reden, finde ich. Also sich zusammensetzen und darüber sprechen. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, auch, dass es immer irgendwie virtuell geschieht. Ich bin dankbar über jeden analogen Raum, in dem Menschen einander gegenüberstehen. Vielleicht auch, wenn sie sich anschreien sollten, aber der andere hat dann ein Gesicht, einen Namen, man hat einen Blickkontakt und das ist immer noch was anderes. Die große Schwierigkeit liegt für mich auch oft im Medium, dass man ohne einen genauen Adressaten oder jemanden anzusprechen etwas in den Raum hauen kann. Und ich muss gestehen, ich reagiere eigentlich immer nur, wenn ich irgendwie einen Brief oder eine E-Mail oder einen Anruf kriege. Alles andere irgendwie denke ich ja, das ist zu einfach gemacht.
Mhm. Die Frage ist ja auch natürlich, mit welchem Ziel kommuniziert man? Ne? Also wenn ich jetzt gerade so die Themen aufgreife, die ich da genannt habe, Heizungsgesetz und dergleichen. Gibt es da die Wortmeldung, weil Menschen das Interesse haben, da etwas besser zu machen? Oder, und da bin ich eben bei diesem Stichwort der Spaltung, Polarisierung, sollen da eigentlich vor allem eigene Standpunkte gefestigt werden und nochmal so zementiert werden, dass dann natürlich die Frage kommt, findet man da eigentlich noch zusammen? Ich sage das auch vor dem Hintergrund. Ich habe auch diese Frage hier heute auf dem Tisch, weil ich gestern mit der Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel gesprochen habe, die ein ganz wichtiges Gesicht auch ist in der ganzen Klimadebatte. Und die ich dann schon in der Sendung, aber auch vor allem nach der Sendung, fast schon ratlos erlebt habe, die mir die Frage rübergab, wie kriegen wir das denn hin, dass wir da nicht eine Situation haben, wo diejenigen, die das gerade aushandeln müssen, offenbar gar kein Interesse mehr haben, zueinander zu finden.
Das Wichtige sind meiner Ansicht nach, das kann jetzt auch an meinem Beruf liegen, aber dass man die konkreten Geschichten erzählt. Und viele, die sich darüber aufregen, haben einfach Angst. Also ich kenne einige Leute, die im Einfamilienhaus leben. Und wenn man dann, also das bedroht teilweise eben auch die Existenz. Und dann muss man sehr genau darüber.
Sie meinen so diese konkrete Situation, Heizung austauschen, was kostet das?
Ja, geht das also bei meinem Haus? Da muss man, glaube ich, sehr genau reden und sagen, warum sollte man das tun? Was spricht dagegen? Also vieles wabert so als Angst herum, weil es nicht konkret genug ist. Und es kommt einfach auch sehr vieles zusammen, dass jetzt schon die Heizkosten explodiert sind. So ganz ist das, glaube ich, immer noch gar nicht so bei unseren Rechnungen angekommen. Und wenn Menschen Angst haben, dann werden sie unsicher, dann werden sie aggressiv. Und also ich glaube, dass die Bedrohung der eigenen Lebenssituation schon ein großes Motiv ist für Widerspruch. Und man sollte sagen, wie es sich äußert, nicht als das eigentliche Symptom nehmen.
Mhm. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, sind wir da vielleicht...
Sagen wir mal, das Symptom vielleicht nicht für die Ursache halten,
ja.
So rum.
Aber sind wir da vielleicht auch an so einem politischen Wendepunkt, wie es sie ja immer mal gibt? Ne? Ich tut mir leid, ich komme jetzt so mit Markierung aus der westdeutschen Geschichte, weil die natürlich irgendwie schön demokratisch verhandelt werden konnten. Aber Willy Brandts Ostpolitik, eine ganz wichtige Wende im politischen Kurs, die hoch umstritten war, politisch ganz knapp auch in den Mehrheitsentscheidungen bis hin zu einer Neuwahl, die notwendig war. Schmidts NATO-Doppelbeschluss, sie könnten das fortsetzen. Also wo klar ist, manchmal kommt Gesellschaft an so einen Punkt und sei es sowas, was ja erstmal irgendwie so technisch erscheint, ja, wie heizen wir unsere Häuser, wo man aber auch was durchfechten muss, auch auf die Gefahr hin, dass das eine Gesellschaft erstmal auseinandertreibt.
Ja, da spielt bloß die Gerechtigkeit eine große Rolle. Und wenn man merkt, die einen trifft so und die anderen trifft so und bei den einen bedroht die Existenz. Ich meine, wenn man sich die Ziele der Klimakleber oder der letzten Generation anschaut, ist das ja eigentlich fast in der Mitte der Gesellschaft. Also 9-Euro-Ticket und Tempo 100 auf Autobahnen. Dann würden manche sagen, ja, lasst uns 110 oder 120 machen. Aber es ist jetzt nicht so völlig außerhalb. Das
sind keine utopischen Forderungen.
Ja, ja. Und das Verrückte ist ja, dass diese Forderungen, wenn man die einhalten würde, immer noch unter den Klimazielen von Paris sind. Also selbst das, was da gefordert wird, würde nicht ausreichen. Und dieses Verhältnis von konkreten Tun und dem, was uns abverlangt wird und dem, was passiert, also ob das jetzt also diese Trockenheit, diese Angst vor Dürre, dass plötzlich Wasser zu einem ganz wichtigen wir wussten immer, dass Wasser wichtig ist, aber dass es plötzlich rar wird, dass die Wasserpreise steigen können, wie man die Grenzen des Wachstums sieht mit Tesla, könnten wir uns überhaupt noch eine Tesla-Fabrik hier in Berlin leisten, offenbar nicht. Und das aber zusammen zu erklären. Und natürlich hängt Ökologie auch zusammen mit Friedenspolitik. Und wenn man dann sieht, wie die Welt auseinanderdriftet. Und natürlich geht es hier darum, dass Deutschland in gewisser Weise ein Vorbild ist. Wenn man es runterrechnet pro Kopf, verbrauchen wir unendlich viel mehr als die meisten anderen Staaten. Und trotzdem sind wir natürlich auf die ganze Welt angewiesen. Und da, finde ich, ist es eben, ich meine, es ist jetzt eine Binsenweisheit, dass alles mit allem zusammenhängt, aber natürlich braucht es dann Indien, es braucht China, es braucht Russland, es braucht afrikanische Staaten. Also wir kommen dann nur gemeinsam weiter. Und da kriege ich schon auch Ängste, auch wenn ich jetzt, weil ich in so einem Haus wohne, wo mit Fernwärme geheizt wird, tut. Also manches trifft einen nicht ganz so direkt. Aber also ich habe schon auch Angst und merke, dass andere da noch viel, viel unmittelbarer betroffen sind.
Ist ja immer die Frage, wozu Angst führt. Sie haben die letzte Generation angesprochen, die Razzien, die wir gestern erlebt haben, wo es ja jetzt auch so erste Wortmeldungen gab, derjenigen, die da eben diese Razzien in ihren eigenen Wohnungen erlebt haben und Berichte geliefert haben, wie da irgendwie mit vorgehaltener Waffe in die Wohnung gestürmt wurde. Da ist ja schon mal die große Frage der Verhältnismäßigkeit im Raum. Aber ich finde, es ist halt auch die Frage, so wie viel Radikalisierung erleben wir, könnten wir erleben. Also die das jetzt auch politisch vorangetrieben haben und auch juristisch, die es unterstützen, sagen, da sehen wir schon Ansätze einer gefährlichen Radikalisierung. Ich habe jetzt gerade Matthias Quent gehört, der ja ein wichtiger Forscher ist im Bereich so der Radikalisierung, der sagt, wenn ihr so gegen eine Gruppe vorgeht, dann seht ihr möglicherweise oder dann setzt ihr die Saat für eine Radikalisierung, weil sich eine Gruppe da zunehmend an den Rand und kriminalisiert betrachtet fühlt.
Naja, ich habe da auch nicht die Lösung. Mir tut schon auch manchmal die Polizei leid, weil die Sachen ausbaden müssen, die wir gesellschaftlich nicht gelöst bekommen. Was jetzt nicht heißt, dass das da in allem glücklich verlaufen ist. Also ich bin da in mir wirklich auch hin und her gezogen. Einerseits finde ich es wirklich gut, dass es Leute gibt, die sagen, wir können so nicht weitermachen. Andererseits ist es halt, wenn man sich's konkret anschaut, Autos können ausweichen, der Bus muss stehen bleiben, ja? Also wo Dinge nach hinten losgehen und
also Sie meinen so bei solchen Protestaktionen?
Ja, nicht klar. Also meine, gut, das betrifft auch Rettungswagen, aber Autos können irgendwie wegfahren, aber der Bus bleibt stehen und dann steigen die Leute auf das Auto wieder um. Also ich habe sozusagen so eine Bisshemmung gegenüber Leuten, die wirklich sagen, wir müssen was tun und wir machen das unter dem Einsatz unseres ganzen Körpers und vielleicht auch unserer Existenz. Meiner Ansicht nach trifft die Falschen, ja, also praktisch die kleinen Leute, die auf der Straße fahren und vielleicht sogar sagen, auch der Meinung sind, dass mehr getan werden müsste. Und wenn man dann sich anguckt, wie in den letzten 30 Jahren beispielsweise mit der Bahn umgegangen worden ist, wie die Straßen gebaut worden, dass jetzt plötzlich die Elektroautos die Lösung sein sollen und wir immer nur denken Auto, Auto, Auto. Also da sind, glaube ich, Dinge, die aufgesprengt werden müssen, also wo es wirklich einen ganz, ganz großen für Nahverkehr und so weiter, in die Richtung muss es, glaube ich, gehen.
In diesem Gebäude stand ja mal was anderes. Ich finde, darüber sollten wir auch mal sprechen. Das Humboldt-Forum mit Ausstellungen, mit Veranstaltungen und, pst, liebe Studierende, es gibt hier Coworking-Arbeitsplätze, von denen bisher kaum jemand was weiß. Also, auch dafür kann man das nutzen. Aber seien wir ehrlich, dieses Gebäude ist auferstanden aus Ruinen, nämlich aus den Ruinen des Palastes der Republik, dieses DDR-Prestigebaus, an dem aber auch viele Herzen hingen, viele gute Erinnerungen für Bürgerinnen und Bürger der DDR. Ingo Schulze, gebürtiger DDR-Bürger, wie ist es bei Ihnen?
Ich komme ja aus Sachsen, aus Dresden, und da gab es immer den schönen Witz, dass er hier oft Sachsen verhaftet haben, weil die davor standen und sagten, so ein Ballast. Und, also ich muss sagen, ich hatte weder irgendwie ein liebevolles Verhältnis dazu, noch irgendwie, dass ich da Ressentiments oder irgendwie Abwehr gehabt hätte. Man ist hier, also es war ja ein Gebäude, in das jeder reingehen konnte, also da wurde ja keiner kontrolliert, und soweit ich weiß, und man hat hier, wenn man irgendwo anders kein Restaurant, keine Gaststätte fand, hier gab es immer mal die Chance, was zu finden. Und es gab einfach sehr viele Restaurants. Und es ist natürlich, da fehlt jetzt, glaube ich, die Zeit dazu, aber ist natürlich als ein Gebäude, so ein doch der Öffentlichkeit gewidmetes Gebäude mit dem, was man an Malerei gut fand und so. Also das, es ist schwer, heute so ein Pendant zu denken. Ne? Dann hat man also schon Museen, aber das war in seinem Charakter, finde ich das interessant. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und es hatte dieses wirklich gute Theater-Tipp. Ich weiß, dass ich da Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter gesehen habe und wie am Ende der Vorhang, der die Rückwand der Bühne war, runterging und man guckte auf die Stadt. Mhm. So, und also wie gesagt, ich habe es nicht geliebt, aber
aber Sie haben, weil ich sehe es schon vor Ihnen auf dem Tisch. Sie haben etwas gefunden.
Naja, ich war sehr dagegen, das abzureißen. Also ich meine, auch mit dieser blöden Begründung Asbest, was müsste man dann, hätte man dann alles abreißen?
Halb Westdeutschland, ja.
Müssen. Und ich fand es und also im Nachhinein, ich habe ja da noch nicht gelebt, aber dass die DDR das Schloss abgerissen hat, das war ja gar nicht so zerstört oder in vielen nicht so zerstört. Das waren halt ideologische Gründe. Man wollte den Militarismus, den Hort des Militarismus und Preußentums da weghaben. War eine sehr unsouveräne Entscheidung. Und mich hat schon getroffen, dass man so eine unsouveräne Entscheidung wiederholt. Man hätte ja nicht genau so bewahren müssen, aber man hätte es einfach einbeziehen können. Und ich habe 2010 einen Vortrag gehalten in der Akademie der Künste. Da ging das um das Problem des Wiederaufbaus. Und da fand ich bei Franz Hümann, bei dem man immer fündig wird, wenn man irgendwie was braucht, der hat 1979, also das hat überhaupt nichts mit dieser Schlossdiskussion zu tun, etwas über E.T.A. Hoffmann geschrieben, wunderbaren Essay. Und dort schreibt er über das Surrogat. Und da kommt etwas, das habe ich mir die Genehmigung geholt, sind 14 Zeilen, die ich vorlesen darf.
Bitte schön.
Mitten aus seinem Essay heißt es, wie gesagt, 79. Und dann war auch das alte Gemäuer nicht mehr, sein Stein wurde Staub, seine Balken wurden Rauch, doch das Schloss ist getreu wieder aufgebaut, Zierde des Naherholungsgebietes, und wir nennen es anheimelnd, was unheimlich ist. Das alte Unheimliche ist längst verschwunden, keine Ahnfrau weht mitternachts mehr durch die Säle, keine Diele knarrt unter unsichtbaren Tritten, kein untilgbarer Blutfleck auf der Schwelle, kein Winseln aus geheimen Kerkerverliesen. Doch viel unheimlicher, ein anderes unheimlich, ist die Bereitwilligkeit der das Bürgertum ablösenden Gesellschaft, die Attrappe als das Echte zu nehmen und, weiterhin Altes beharrlich tilgend, keine Mühen für einen Schein zu scheuen, dem Sein so demonstrativ mangelt. Das geht noch hier weiter.
Ingo Schulze, erstmal kriegen Sie einen Applaus dafür.
Das Mutige ist natürlich auch, dass es wirklich auf die DDR, das ging um den Gendarmenmarkt, also Platz der Akademie damals, also dieser Mangel, das führt er dann auch nochmal aus, dieser Mangel an Eigensinn. Ja? Und es kann ja ich war deshalb gegen den Aufbau oder sagen wir, ja, dieser, ja, wie nennt man das, ja, Aufbau eines Schlosses, was ja wirklich nicht kein einziger alter Stein hier ist. Und wenn man sich umschaut, also braucht man sozusagen diese Fassade, um das hier drin zu haben. Aber es
also
ist
man muss es, glaube ich, nochmal für alle beschreiben, die noch nicht hier waren oder ja, die ja. nicht im Livestream dabei sind. Also man hat ja bei dieser Rekonstruktion des Stadtschlosses sich entschieden, die Außenfassade an drei Seiten einigermaßen historisch getreu zu rekonstruieren, aber innen durchaus ein modernes Gebäude anzubieten. Ja, genau. Und das sehen wir hier. Wir sind hier im Innenhof in der Foyerhalle des Humboldt-Forums und da sieht es eher aus, es erinnert mich immer so ein bisschen an die Regierungsarchitektur, die es so gab, so nachdem die Regierung wieder zurückgezogen ist nach Berlin.
Ne? Ja, und es ist einfach so als Gesellschaft springen wir, indem wir den Palast abgerissen haben, springen wir eigentlich aus dem Feudalismus in die Zeit nach 90. Und also es ist so ein Auslöschen auch von Geschichte, von greifbaren Dingen. Und ich hätte es eben sehr viel besser gefunden, diesen Palast in eine andere Architektur einzubeziehen und einfach, ja, das ist schon richtig, stadtplanerisch braucht es hier so einen Klotz, ja, so ein Zentrum.
Da fehlte was.
Ja, da fehlte schon was. Ich fand diese Wiese auch nicht schlecht, ja. Muss ich sagen. Es war irgendwie noch so eine Möglichkeit und es war wirklich ein Kommunikationsort. Also dieser Übergang, der war nicht schlecht, aber es war klar, dass das nicht so ewig zu halten ist. Aber ja, mir tut's leid, dass wir als sozusagen den Nachgeborenen eben keine eigene Architektur, nicht selbst sozusagen, was unsere Gesellschaft ausmacht, füllen, sondern hier die Fassaden auch noch Privatsammler, immer man kann dann von 50 Euro bis 13 Millionen sich da irgendwas kaufen und dann wartet man, bis es abfällt.
Mhm. Ingo Schulze, das ist das Schöne natürlich an diesem Debattenraum, auch in diesem Humboldt-Forum, dass man auch genau das grundsätzlich in Frage stellen kann und in Frage stellen soll.
Ich weiß aber, ich habe wirklich sehr ernstzunehmende Freunde, die werden mir wahrscheinlich, wenn sie das hören, dann wieder die Ohren langziehen, die sie von der Wiederaufführung eines Gebäudes sprechen, aber das hat mich nie überzeugt.
Okay, ja, ich merke es, wir merken es, Ingo Schulze, und sind irgendwie, ich mache mal so einen kleinen Sprung in die Gegenwart des Jahres 2023, ich mache das auch mit Hilfe eines Buches, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, geschrieben von Dirk Oschmann, ein Literaturwissenschaftler eigentlich, aber der sich so geärgert hat über all die Dinge, die er als Ostdeutscher erlebt hat die letzten 30 Jahre, dass er es mal aufgeschrieben hat. Und ein gewisser Ingo Schulze ist zu finden als Klappentextautor, der sagt, wer über den Beitritt und die Folgen sprechen will, wird um dieses Buch nicht herumkommen. Ich wollte das gerne mal mit Ihnen aufgreifen an dieser Stelle, weil ich mich auch gefragt habe, oder vielmehr sagen würde, ein Ingo Schulze hätte ein solches Buch nicht so zornig geschrieben. Aber offenbar sind Sie froh, dass es jemand getan hat.
Ja, mein Zorn verteilt sich irgendwie auf mehrere Jahrzehnte insofern. Und ich bin, und das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, ich bin ein paar Jahre älter als er. Also ich stand, müssen wir mal gucken, wann er geboren ist. Es sind immerhin 5 Jahre und das spielt in den 80er Jahren, also wenn man 89 nimmt, das spielt da schon eine Rolle. Also ich hatte die Uni hinter mir und war ziemlich bewusst in diesen neuen 80er Sachen drin. Er war dann noch Student und hat ja dann auch viel Glück gehabt. Nämlich hat es, sagen wir mal so, ich kenne ja viele, die darüber sehr gut geschrieben haben. Also das Daniela Dahn oder auch Jana Hensel. Also es gibt ja eine ganze Menge über diese Zeit und auch in der Literatur. Und mich hat immer nicht die DDR als solche interessiert, sondern dieser Übergang, diese Möglichkeit, also diese wenigen Monate, in denen wirklich eine Demokratie herrschte. Also es war ja so, dass man Freiheit und Demokratie tatsächlich selbst erobert hatte. Und natürlich war auch jetzt die Gerichtsbarkeit, aber da passierten keine schlimmen Sachen mehr. Das war natürlich noch nicht neu entwickelt. Und mich hat das immer traurig gemacht, dass wir so schnell beigetreten sind und dass es eben statt einer Vereinigung zu einem Beitritt gekommen ist. Und weil was damals passiert ist, dass, also ob das jetzt in Besitzverhältnissen ist, aber auch politisch gesehen, das sind natürlich Folgen, die bis heute wirken. Und das ist eben auch nicht so einfach rückgängig zu machen oder sagen wir mal bewusster zu handhaben wäre, wie sind Ostdeutsche in Führungspositionen? Darauf geht er ja ein.
Ja, genau. Also er beschreibt für alle, die diesen Dirk Frank Oschmann, obwohl er ist jetzt seit Wochen auf der Bestsellerliste der Sachbücher relativ weit oben. Ich glaube, viele haben schon gelesen oder auch davon gehört. Also dieses grundsätzliche Beklagen darüber, dass eben gerade der Westen sich so ein Bild vom Osten auch festgesetzt hat in den Köpfen als die Anormalität, die sich bitte anzugleichen hat an den Westen. Ich finde es interessant, weil Sie diesen Utopieraum beschreiben, 89, 90, in dem Sie ja damals auch aktiv waren. Ich habe es gesagt, im runden Tisch und drumherum. Aber das ist ja leider auch Teil der ehrlichen Geschichte. Es war ja damals nicht die westdeutsche Entscheidung,
ja,
sondern es war die sehr souveräne ostdeutsche Entscheidung. Wir möchten eigentlich ganz, ganz schnell werden wie der Westen.
Ja. Das, also am Ende muss man sagen, sage ich auch überall, waren wir selbst dran schuld. Allerdings haben wir natürlich auch bestimmten Versprechungen geglaubt. Und die DDR war in ihren offiziellen Verlautbarungen so diskreditiert und man hat dem Westen alles geglaubt. Im Nachhinein sagte man eben, naja, Leute, ihr habt doch alles in der Schule gehabt. Wieso? Was seid ihr so naiv gewesen? Und das kann man durchaus sagen. Aber wenn man sich die Dinge genau noch mal anguckt, wie das mit der Einführung der D-Mark war, wie das mit der Gründung der Allianz für Deutschland war. Anfang Februar war die Ost-CDU bei 11%, irgendwie 1% hinter der PDS. Also die Ost-CDU, die war diskreditiert, die wollte eigentlich auch keiner haben. Und wenn man da mal genau hinschaut, wie Kohl das gemacht hat, wie Kohl auch mit der Währungsunion, obwohl der Bundesbankpräsident sagte, um Gottes Willen bloß nicht, wir machen das ganz anders. Also es ist, ich will damit nur sagen, es hätte nicht mit Notwendigkeit so kommen müssen, wie es gekommen ist. Und wenn man sich, das ist ja nun Dirk Oschmanns Sache auch, wenn man sich anschaut, wie die Evaluationen an den Universitäten stattgefunden haben. Und er sagt eben, ich bin der einzige ostdeutsche Professor der Germanistik. Es gibt noch eine, Holger Helbig in Rostock, das ist die Uwe Jonsson-Professur. Aber gut, das ist dann irgendwie noch eine andere Bewerbungsfrage offenbar gewesen. Aber Ich merke das ja auch. Ich meine, im Einzelfall sagt das nichts. Und ich bin jetzt über lange Zeit daran auch gewöhnt. Aber es ist schon, man ist schon immer überrascht, wenn jemand aus dem Osten einem plötzlich gegenüber sitzt. Und dann merkt man, ach, ich rede ja immer, ich fange immer automatisch an zu erklären, den Osten zu erklären. Und dann sitzt
jetzt auch wieder bei mir.
Naja, klar. Ich sage, das ist, ich merke das dann erst, wenn jemand anders da sitzt. Dann sagt, das kenne ich doch, musst du mir doch jetzt nicht erklären. Ja? Also da ist schon eine große Schieflage, und das Buch kann dafür dienen, dass man sich dieser Schieflage bewusst wird. Es ist sehr schwer, daran was zu ändern, aber einfach wirklich mal zu gucken. Es ist ja richtig, dass man, völlig richtig, dass man bei Frau, Mann, dass man guckt, dass es da eine Gleichberechtigung gibt, auch mit Migrationsherkommen und so weiter. Aber man muss auch schon gucken, wenn da zwei stehen und man besetzt in Leipzig oder in Jena oder Berlin eine Professur, warum dann nicht jemanden nehmen aus dem Osten? Ich meine, nur noch das, wenn man sich die Jurisprudenz anguckt, also wer ist überhaupt Rechtsanwalt, ja? Das sind die Ostdeutschen kaum vorhanden, oder Richter, oder natürlich auch bei der Armee ist das kaum da, und gucken sich die Ebene der Staatssekretäre an. Also da fehlt einfach viel, und das regeneriert sich leider Gottes. Das hat keiner gedacht, dass sich das in dem Maße immer wieder regeneriert.
Mein Gast, der Schriftsteller Ingo Schulze. Sie kommen aus Dresden. Sie haben dann nach der Zeitenwende 1989 eine Zeit lang in St. Petersburg gelebt. Das sind natürlich erschreckende Parallelitäten zu einem gewissen Wladimir Putin, der ja KGB-Agent in Dresden war, dann in St. Petersburg. Und jetzt seit dieser ganzen Greichen-Geschichte frage ich vorsichtshalber, er war jetzt nicht zufällig Ihr Mitbewohner oder so, ne?
Ich muss gestehen, dass ich ihn in der Zeit nicht wahrgenommen habe. Vielleicht habe ich mal neben ihm auf einer Parkbank gesessen. Ich glaube es nicht.
Das ging ja den meisten so. Ne? Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, mit Timothy Garton Ash, dem Historiker, zu sprechen, der, glaube ich, aber auch jeden Menschen in diesem Kontinent getroffen hat in den letzten 50 Jahren. Und der erzählte nämlich von einer Begegnung irgendwie 1994 mit dem damals sehr unbekannten stellvertretenden Bürgermeister von St. Petersburg, und hat dabei auch damals schon bei ihm Sachen gehört, wo er heute sagt, naja, das war ja klar, wohin die Geschichte geht. Ich verkürze jetzt mal. Wir sprechen heute über dieses Thema, auch wir haben schon in anderen Situationen, wenn wir gemeinsam im Studio waren, darüber gesprochen. Die Ukraine-Kriegssituation ist es ja leider, ich habe jetzt so spaßig angefangen, aber es ist natürlich ja leider weiterhin ein absolut drängendes, deprimierendes und trauriges Thema auch. Und auch ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da erleben wir auch schon mal wieder etwas, was wir ja häufig bei Krisen erleben, wenn sie lange andauern. Sie werden eigentlich nicht weniger schlimm. Die Menschen sterben genauso. Wir haben das in Syrien gesehen. Wir sehen es immer noch im Jemen beispielsweise. Aber unsere Aufmerksamkeit lässt nach, oder?
Na, Jemen scheint ja Gott sei Dank auf einem Weg zu sein, dass da Frieden kommt. Und da war unsere Aufmerksamkeit leider nie sonderlich groß. Aber jeder Tag Krieg macht den Frieden schwieriger.
Ja. Sie waren schon in verschiedenen Gesprächen jemand, der auch, wie es Ihre Art ist, in leiseren, nicht so apodiktischen Tönen, aber doch angemahnt hat, lasst uns diese Möglichkeit der Verhandlung stärker in den Fokus nehmen. Ich vermute mal, das ist nach wie vor Ihre Position. Oder sehen Sie da mittlerweile auch eine andere Lage? Weil wir sehen ja nach wie vor eigentlich zwei Seiten, die Ukraine wie auch Russland, wo man das Gefühl hat, beide wollen das auch nicht, weil beide offenbar nach wie vor die Hoffnung oder die Perspektive haben, dass sie auf dem Schlachtfeld bessere Ergebnisse erzielen.
Naja, also meine Haltung hat sich da nicht wesentlich geändert. Und ich kann auch immer nur sagen, ich habe da sehr viel mehr Fragen als Antworten. Mich also bedrängt es nur, dass wir darüber informiert werden, was die F-16 leistet und was der Leo kann und wie man Schutzwelle überwinden kann. Und es gibt eigentlich keine wirkliche Diskussion, wie kommen wir hier zu einem Frieden, wie könnte eine Friedenslösung oder einfach eine Waffenstillstandslösung aussehen. Und dann merkt man wiederum, dass aus anderen Teilen der Welt, ob das Südamerika ist, Arabische Liga, afrikanische Staaten, China, ist da doch Bemühungen gibt. Ich kann das alles nicht einschätzen. Ich kriege ja das auch nur aus den Medien mit. Und das ist eine sehr einseitige Darstellung oft. Also ich recherchiere jetzt immer diesem österreichischen Oberst Reisner hinterher, der immer so schnell und emotionslos spricht, wo ich immer denke, da kriegt man am ehesten irgendwie einen Eindruck, was ist der. Der ist ja dann also in allen möglichen Medien drin. Aber ich halte das für die allerschlechteste Variante, das auf dem Schlachtfeld zu versuchen. Ich meine, wir blenden aus, dass da jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Menschen zerfetzt werden, sterben, und jetzt gucken wir auf diese durchaus berechtigte Gegenoffensive, die da kommen soll. Aber was bedeutet das? Wie viele Menschen werden da ihr Leben lassen? Und ist das, was dort passiert, ist das nicht auch anders zu lösen? Der Westen ist so eine große Macht, immer noch, würde ich sagen. Es gibt 300 Milliarden Rubel, die eingefroren sind. Es gäbe so viel Potenzial, glaube ich, auch zu verhandeln, wenn man das will. Und meine, auszubaden haben das die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und ich fühle mich einfach, also ich meine, unser Land hat enorm viel getan. Es hat die Flüchtlinge aufgenommen, es hat sich ökonomisch wahnsinnig geschwächt durch die Sanktionen. Es gibt Waffen, aber wer Waffen gibt, hat meiner Ansicht nach auch das Recht oder die Verantwortung oder die Pflicht zu sagen, ich finde, es sollte so und so gehen. Natürlich muss es am Ende die Ukraine entscheiden, aber wir wissen, sie ist natürlich von diesen Waffenlieferungen und von der Unterstützung abhängig. Und mir fehlt irgendwie dieser Wille, es anders zu machen. Bei keinem anderen Konflikt, meiner Ansicht nach, würden wir sagen, los, jetzt auf dem Schlachtfeld die Entscheidung suchen. Wir würden sofort über Deeskalation sprechen. Und ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank zwei Töchter, aber wenn ich Söhne hätte, falsch, das zu sagen, weil man nicht weiß, wie man dann da reagiert. Und wir reden etwas, wovon wir nicht unmittelbar betroffen sind und trotzdem sehr stark davon betroffen. Aber wer sagt, ich will die Entscheidung auf dem Schlachtfeld, ich bin dafür, sollte wirklich sich selbst fragen, wer man bereit sein, seine Liebsten, seine Freunde dahin zu geben. Hm. Und das müssen sich ja die Ukrainer fragen.
Ich verstehe diesen Impuls, diesen Nein, meine Söhne. Und ich glaube, heute muss man das erweitern. Also in der ukrainischen Armee dienen genauso auch Töchter, in der russischen weniger, bei uns aber natürlich auch. Also auch heute müsste man sagen, meine Töchter gebe ich nicht. Aber was Sie da beschreiben, ich frage mich, inwieweit das auch realpolitisch durchtränkt ist. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, ich habe ja gerade schon angedeutet, ein fast 100-Jähriger, in zwei Tagen wird er 100 Jahre alt, Henry Kissinger, hat heute ein großes Interview in der aktuellen Ausgabe der Zeit, äußert sich da eben auch im Stile des bekannten Kissinger sehr realpolitisch sagt, zum Beispiel Putin vor Gericht, besser nicht, dann kriegen wir noch weniger die Chance auf eine Lösung, wenn die verhandelnde Person sozusagen fürchten muss, dann irgendwann in Den Haag zu landen. Nur gibt es nicht auch genau diese Situation, wo man für etwas einstehen und kämpfen muss, weil man weiß, wenn man es nicht tut, dann wird die Welt eine andere sein. Dann verschieben wir das, was möglich ist in dieser Welt. Also, dass wir sagen, es ist möglich, dass man mit Gewalt Grenzen verschiebt, dass man einen Staat angreift. Es bleibt möglich, dass man dadurch die Welt verändert, die man so auch seinen Töchtern, seinen Söhnen eigentlich nicht übergeben möchte.
Ja, die Frage ist nur, bis wohin kämpft man dann? Also was ist jetzt das Ziel? Wir wissen alle, ich kenne niemanden, der sagt, gut, dass es den 24. Februar gegeben hat. Und natürlich wäre es das Gerechteste, das Vernünftige, wenn Russland zurückginge, so wie es gefordert wird. Aber so sind die Realitäten nicht. Ich frage mich deshalb, ist es, wenn jetzt bei dieser Offensive, was auch immer da passiert, ist Russland danach eher bereit, darüber zu handeln? Oder was sind die Forderungen? Also ich habe immer die Hoffnung, dass im Hintergrund schon irgendwelche Verhandlungen laufen. Und es gibt ja immer Anzeichen. Also man verhandelt über Gefangenenaustausch, man verhandelt über Getreidelieferung, was in Cherson passiert ist, dass sich die russische Armee dort, ich weiß nicht wie viel es waren, 30.000 und 2.000 Fahrzeuge über Brücken, die ganz einfach zu beschießen waren, offenbar zurückziehen konnte. Also es muss irgendwelche Absprachen geben. Und für mich ist die Frage natürlich, ich kann da gar kein Gegenargument bringen, bloß die Frage ist, wie kriegt man das wie bekommt man das zu Ende? Und ich merke, auf der ganzen Welt gibt es Versuche, Wortmeldungen, die sagen, lasst uns das machen. Und wir sehen ja, wie die Welt in unglaublicher Geschwindigkeit sich in zwei neue Lager aufteilt. Ich weiß noch, dieses Glück 89, 90, wo man dachte, ah, verdammt nochmal, diese Angst vor Atomkrieg ist wirklich jetzt vorbei. Also das war ja auch wirklich ein Aufatmen. Und nicht, dass ich in den 80er Jahren jeden Tag da dran oder jede Minute dran gedacht habe, aber das war schon eine Bedrohung und das war ein Aufatmen. Und jetzt rasen wir wieder in diese zwei Blöcke hinein und haben diese drängenden Umweltfragen und Ernährungsfragen und also es ist die Probleme werden immer größer und die Konflikte werden immer größer.
Aber gerade Ingo Schulze, wenn Sie sagen, 1989, ist das nicht gerade als jemand, der damals sich mit freigekämpft hat aus dieser sowjetischen Einflusszone, ist es dann nicht gerade auch ein Impuls oder müsste es nicht ein Impuls sein zu sagen, das, was wir geschafft haben, was Europa damals geschafft hat, was die große Hoffnung für den gesamten Kontinent war, dass es diese Logik von Einflusssphären nicht mehr gibt, das können wir doch nicht nur für uns in Anspruch nehmen, wenn wir sehen, dass andere diesen Kampf kämpfen müssen, aufgezwungen bekommen haben, ja. Muss man dann, ist dann nicht klar, auf wessen Seite man auch sehr konsequent stehen muss?
Der Vergleich, der stimmt nicht. Wir sind ja auf die Straße gegangen mit Gorbi. Die Befreiung hat ja sozusagen nur funktioniert, weil wir wussten, dass diesmal keine sowjetischen Panzer auf die Straße fahren. Und die DDR-Regierung war ja seit Jahren in der Defensive, weil sie eben in Moskau sich so viel verändert hat. Also insofern, und ich meine, es ist ja, dass Russland sich zurückgezogen hat. Wer hat denn geglaubt, dass das ohne einen Schuss, ohne irgendwas, das war ja wirklich ein Zurückweichen und ich will jetzt, man kommt jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, aber ist meiner Ansicht nach wäre das damals schon eine Möglichkeit gewesen und es gibt, wenn man da genau hinschaut, gibt es, also man muss da wirklich sehr genau hinschauen diese ganzen Jahre, wie glücklich Jelzin war, als es hieß, ja, wir sind mit der NATO assoziiert, die anderen sind nicht Teil, die sind genauso gleichberechtigt und plötzlich waren sie draußen und plötzlich von der Tschetschenienkrieg. Also ich bin kein Experte, das darüber zu reden. Der 24. Februar ist mit nichts zu rechtfertigen, mit gar nichts. Aber wir können nicht so tun, als hätten wir keine Aktie daran, dass Situationen entstanden sind, die, wie gesagt, nichts rechtfertigt das, aber dass es natürlich auch vorher brenzlig war. Und man muss dann schon Fragen stellen, warum ist das mit den Minsker Verträgen, warum hat das nicht funktioniert und.
Ingo Schulze, viele Fragen, aber auch erste Antworten. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir Wir haben ja eigentlich immer zu viele Themen. Normalerweise müssen wir das in der Redaktion entscheiden. Aber heute haben wir Sie, liebes Publikum, und Sie haben entschieden, ich sage jetzt mal nicht wogegen, sondern wofür. Wir wollen mal gemeinsam staunen, Ingo Schulze, über die USA. Genau genommen Florida. Das ist eine Nachricht, die kam jetzt auch quasi in der Nacht, in unserer Nacht hier an. Eine Schule, ich spreche nicht von Ron DeSantis, aber indirekt rede ich wahrscheinlich auch von Ron DeSantis, dem Gouverneur. Eine Schule in Florida. In der Schulbibliothek dort ist jetzt Amanda Gorman, die junge Lyrikerin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden aufgetreten ist, quasi gebannt für alle Kinder, die jünger sind als 9. Klasse, weil sich da eine Mutter besorgt gezeigt hat. Was ist da los in den USA? Es ist ja nicht die erste Geschichte. Ne? Gerade in Florida erleben wir jetzt ja ganz viele sozusagen, ja, fast schon Eingriffe in sozusagen das, was frei zugänglich ist, was den Menschen, was Kindern zugemutet werden soll.
Oh je, das sind anderthalb Minuten zum Besprechen. Ich meine, es sind so viele Bücher verboten worden. Ich glaube, in den letzten 2-3 Jahren 4000 Bücher. Und das ist aber eben von irgendwie rechtsfundamentalistischen, aber auch von so Hyperaktivisten, die also es ist von ist jetzt nicht irgendwie so von einer Seite nur. Und ich finde das schon sehr bedenklich, wie sich die Republikaner entwickeln. Es ist, glaube ich, wirklich vieles in den USA so im Argen. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, außer Italien in keinem anderen Land so oft und so gerne gewesen. Und ich liebe dieses Land und sehe Tina Turner eigentlich für die Gegenkräfte, die da immer entwickelt worden sind. Es ist so unglaublich, was von dort kommt. Und es ist so entsetzlich, was von da kommt. Und ich muss auch sagen, ich habe mir vorgenommen, wenigstens einmal den Namen Assange. Das ist so furchtbar für uns alle, was mit ihm passiert. Und wieso kann Facebook angeklagt werden, nicht nur aufgrund von Snowden, der jetzt irgendwo in Moskau sitzen muss und. Also da ist so vieles im Argen. Und wir müssen sehen, dass man sich halt nicht irgendwie immer sagt, wir verbünden uns mit diesem Land, sondern wir verbünden uns mit bestimmten Kräften dieses Landes. Und da geht es letztlich schon darum, dass wir, glaube ich, auch um eine größere Eigenständigkeit, also bei allen Beziehungen, die wichtig sind, aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr auch schauen, was ist im Sinne Deutschlands und Europas.
Ingo Schulze, ich finde, das haben Sie sehr gut hinbekommen in 1:30. Das Thema, das wir jetzt nicht behandeln, das habe ich in Form eines kurzen Geschenkes, eines kleinen Geschenkes für Sie, das BVB-Autogramm-Karten-Set. BVB steht für die Borussia Dortmund und Sie sind großer Fan, hat man mir gesagt, ja. Seitdem Matthias Sammer gewechselt ist.
Ja, lange Geschichte.
Lange
ja.
Her. Genau, wir haben jetzt nicht mehr lange Zeit, sondern ich habe nur noch Zeit, Ihnen
Dank.
Das zu übergeben und ganz herzlich zu danken für Ihren Besuch hier heute im Humboldt-Forum.
Danke.